Wir fahren weiter mit unserer Predigtserie über den Psalm 23. Das Hauptthema, das ich über diesen Psalm gesetzt habe, über diese Serie, heißt Liebe empfangen, Liebe weitergeben. Und ich denke, die Tendenz besteht vielleicht, dass wir alles Mögliche gerne weitergeben möchten, das Eindruck macht, das Tote auferstehen, das ist super, das Kranke gesund werden, das ist auch sehr gut, das geben wir je nachdem gerne weiter. Oder Erlebnisse, die wir gemacht haben. Aber wie sieht es aus mit dieser Liebe? Mit dieser Agape-Liebe, mit dieser Christusliebe, die wir in diesem 23. Psalm so enorm stark sehen. In dieser zweiten Predigt heute ist das Thema: Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist aus diesem Psalm 23, die Verse 3 und 4. Als Einleitung ein paar Sätze. Wir brauchen auf unserem Lebensweg so manche Erquickung. Wie ein kühles Glas, frisches Wasser an einem Sommertag wie heute. Es tut einfach gut. Können wir das glauben, dass Gott gut zu uns ist und es gut mit uns meint? Glauben wir, dass er uns erfrischt? Ich hoffe, du kannst das. Auf der anderen Seite wird hier und auch an anderen Stellen in diesem Psalm 23 deutlich, dass wir eben auch Erquickung brauchen, weil wir manchmal müde sind und abgeschlagen, vielleicht auch abgehetzt. Zum ersten Punkt. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn ein Schaf umgefallen ist, ist es hilflos und kommt von alleine nicht wieder hoch, habe ich mir lesen und sagen lassen. Es braucht dann den starken Arm seines Hirten, der es sucht und findet und ihm aufhilft. Deshalb ist es so wichtig, dass Hirten immer wissen, ob alle Schafe an Bord sind. Wenn nur eines fehlt, macht sich der Hirte auf, um es zu suchen. Es könnte umgefallen und in Todesnot geraten sein. Oder es könnte sich in einem dornigen Gestrüpp festgelaufen haben und nicht von alleine wieder rauskommen. Da braucht es den Hirten, der es sucht und findet und wieder zurück zur Erde bringt. Zur Härte bringt. Genau dieses Bild greift Jesus in Lukas 15 auf, wenn er vom verlorenen Schaf spricht, das gesucht und gefunden und wieder zur Härte zurückgebracht wird. Und dann führt der Hirte die Härte weiter. Denn nichts ist schlimmer, als wenn Schafe zu lang an einer Stelle weiden. Dann bleibt nicht mehr viel übrig und es hat nichts mehr, was als Nahrung dient. Darum sollen Schafe im Prinzip immer in Bewegung sein. Es braucht die Führung eines Hirten, der sie auf rechter Straße führt, also auf dem Weg, der weitergeht. Ein Hirte kennt diesen Weg, er weiß, wo es weitergeht. Er hat sich in der Regel vorher viele Gedanken darüber gemacht, wie die Schafe immer wieder frisches Gras und frisches Wasser kriegen, um zu gedeihen. Denn das ist ihm ein Anliegen und eine große Freude, wenn seine Schafe gut drauf sind und wachsen und sich vermehren. Wie hat Gott dich denn bisher in deinem Leben geführt? Manchmal sieht man die Führung Gottes erst im Nachhinein. Ich kann persönlich sagen, Gott führt uns manchmal auf ungewöhnlichen Wegen, aber er führt uns immer so, wie wir es brauchen und wie wir den Weg gehen können, Schritt für Schritt. Und für mich ist es eine ganz wichtige Erkenntnis in meinem Leben. Mein Hirte, er sieht das große Ganze. Ihm kann ich mich anvertrauen. Ich kann mich in seine Arme fallen lassen und in ihm ruhen. Ich bin überzeugt, dass er es gut mit mir meint. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Wir haben gesehen, unser guter Hirte erquickt uns immer wieder und führt uns auf eine wunderbare Weise. Auch das tut er, weil er uns unsagbar liebt. Und die Frage, geben wir diese Liebe weiter? Sind wir eine Erquickung für andere Menschen? Sind wir Fürsorgende für unsere Mitmenschen oder behalten wir all dies für uns selber? Es ist ein ganz guter Prüfstein, wenn man sich Gedanken macht, ist ein bisschen wagig jetzt das so zu sagen, aber Gedanken macht, wie so unser Liebesbarometer ist. Wir wollen mal uns Gedanken machen, welcher Mensch geht uns am meisten aufs Dach von all denen, die wir kennen. Welcher Mensch macht uns am meisten Schwierigkeiten oder meiden wir vielleicht sogar ein wenig, den wir kennen? Was ist das für ein Mensch? Wir machen mal uns ein paar ehrliche Gedanken, schauen gerade hin. Und dann machen wir so eine Skala 1 bis 10. 10 ist das Beste. Und was geben wir jetzt so für einen Liebespegel an, wenn 10 das Beste ist für diesen Menschen, der uns am meisten aufs Dach geht, mit dem wir am meisten Mühe haben? Was geben wir da an? Realistisch, wirklich realistisch. Eine 2 oder eine 8? Also dann ist natürlich... Dann haben wir mit allen Menschen überhaupt keine Probleme, wenn das eine 8 wäre, bei dem, der uns am meisten Mühe macht. Aus uns heraus, also ich rede von mir, aus mir heraus wäre da selber nicht viel zu machen. Wirklich nicht viel zu machen. Ich denke, ich würde da nicht viel Liebe zustande bringen. Aber jetzt kommt das große Ausrufzeichen. Und das ist, es geht nämlich um eine grenzenlose Liebe. Es geht um eine totale Liebe. Es geht um eine bedingungslose Liebe, die wir weitergeben. Und jetzt ist das dann möglich, wenn wir den Menschen lieben. Wirklich den Menschen lieben, und Jesus möchte uns Liebe geben für unsere Feinde, Liebe geben für die, die wir nicht aus uns lieben können. Er möchte das. Eine bedingungslose Liebe. Eine bedingungslose Liebe heißt nicht, zu allem Ja und Amen zu sagen, was dieser Mensch macht, sondern wir lieben ihn einfach als Mensch, aber mit dem, was er macht, mit dem müssen wir nicht einfach einverstanden sein, wenn es unsere eigenen Grenzen übersteigt oder wenn er bewusst ein sündiges Verhalten an den Tag legt. Aber den Menschen lieben können wir, weil Jesus uns diese Liebe gibt. Und ich glaube, die Problematik liegt oft daran, dass wir diesen Unterschied nicht machen. Wenn hier jetzt gleich so ein Alkoholiker reinkommen würde, völlig betrunken und grölen würde und schmecken und stinken würde, dann glaube ich für mich, ich kann diesen Menschen lieben und ich glaube viele von euch auch oder alle. Wir können diesen Menschen lieben, wirklich lieben. Aber wir können ihm sagen, schau, du säufst dich zu Tode. Ich würde mit dieser Sauferei aufhören und ihm helfen, das loszuwerden. Aber er muss wissen, dass wir das Alkohol saufen, dass wir das nicht cool finden, weil er zugrunde sich richtet. Aber als Mensch können wir ihn lieben. Also wir lieben den Menschen bedingungslos, wie Jesus das tat, aber wir hassen die Sünde. Und ich glaube, das ist der Weg, wie wir Liebe wirklich weitergeben können. Indem wir lernen, den Menschen zu lieben, nicht das, was er Ungutes tut, sondern den Menschen zu lieben. Und sehr oft kommt dann etwas Außergewöhnliches zurück, wenn dieser Mensch spürt, hey, ich werde geliebt. Es ist nicht alles gut bei mir, es wird auch nicht zu allem Ja gesagt, aber ich werde geliebt und das verändert unser Gegenüber. Die Bibel sagt, es ist nicht schwierig, einer zu lieben, der mich auch liebt. Ist kein Problem, aber den Feind zu lieben ist schwieriger. Aber das ist ja dieses Übernatürliche, das der Glaube uns lernen will. Wir leben im Übernatürlichen. Darum ist es möglich, Menschen zu lieben, die sich uns gegenüber nicht so liebenswürdig verhalten, weil wir sie als Menschen lieben, nicht das, was sie tun, aber sie als Mensch können wir lieben. Und darum ist es so wichtig, dass wir empfangene Liebe weitergeben und mal lernen, bedingungslos zu lieben, ohne zu allem Ja zu sagen. Das fordert heraus, das entmachtet uns auch von Feigheit. Das gibt uns Mut, aber wir haben einen Gott, der uns auch Mut gibt, wirklich bedingungslos zu lieben, aber auch in Liebe und in Sachlichkeit die Wahrheit weiterzusagen. Wir wollen einen Schwenker machen, zurück zu unseren Honigtöpfen vom letzten Sonntag. Honig kann auch als Medizin gebraucht werden. Er ist gesund. Bin ich auch heilende Medizin für meine Mitmenschen? Bin ich ein Erquicker? Bin ich ein Fürsorgender? Was treibt mich an, dies zu sein? Und die Bibel sagt nicht umsonst, die Menschen, die Jesus nicht kennen, werden an der Liebe, wie wir miteinander umgehen, erkennen, dass wir Christen sind. Die Gefahr ist die, dass wir dann in der Tendenz stehen, einander zu fressen und zu beißen. Wir hier glücklicherweise nicht, muss ich ehrlich sagen, ist schön, aber ich habe auch schon Orte erlebt, wo das war. Hier nicht. Also ich sehe es nicht und höre es nicht. Bin ich ein Erquicker, bin ich ein Fürsorgender? Was treibt mich an, dies zu sein? Es ist die Liebe meines guten Hirten, welche auch mich erfüllt und welche nach Römer 5,1 in mein Herz ausgegossen ist. Ich muss diese Liebe nicht erarbeiten oder herbeibeten. Dies ist da, aber ich sollte sie nicht für mich behalten, sondern weitergeben. Und das ist diese Aufforderung, auch an mich selber, von diesem Psalm 23. Dass wir das Erhaltene, das wir bekommen von Jesus, wirklich weitergeben. Und das ist so viel. Und die Gefahr ist, dass wir es nicht tun, ich es nicht tue, dass ich diese Liebe zu wenig weitergebe, die ich erhalten habe. Und zusammengefasst noch einmal, es geht um diese bedingungslose Liebe, dass wir diesen Menschen lieben, nicht was er Ungutes tut. Aber ihn als Mensch zu lieben. Dann der Punkt 2. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich und hier kommt es zur Wendung. Hier wird es noch vertrauter, noch persönlicher. Das finstere Tal im hebräischen Grundtext heißt das Tal des Todesschattens. Hier geht es nicht um einen Schnupfen. Wobei auch ein Schnupfen lästig sein kann. Aber normalerweise führt er nicht gerade durch ein Tal der Todesschatten. Hier geht es um das eigene Leben. Gott erspart uns nicht die tiefen, finsteren Täler. Manchmal lässt er uns bewusst hineingehen, weil er weiß, dass wir nur durch sie uns zu neuen Höhen ausschwingen können. Das kann man unfair finden oder man kann es akzeptieren. Die Täler, die herausfordernden Situationen in unserem Leben gehören eben genau so zum Leben wie die Höhen, die schönen Seiten des Lebens. Viele zerbrechen in finsteren Tälern, in Todesschattentälern, sie gehen zugrunde, sie gehen kaputt. Auch Kirchen, menschliche Gemeinschaften, sie fallen auseinander, wenn so dunkle Täler kommen. Und es ist wirklich die Frage, wohin schauen wir in diesen dunklen Tälern? Zu den Menschen oder zu Gott? Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist der, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Im Epheserbrief. Wir haben es wirklich nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Und ich habe mir das angewöhnt, wirklich. Wenn ich irgendeinen Konflikt habe oder in einen Konflikt integriert bin, dann mache ich mir bewusst, ich habe es da nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Es könnten enorm viele, viele Spaltungen in Gemeinden vermieden werden, viele Zwiste von Menschen vermieden werden, viele Ehenöte vermieden werden, wenn uns bewusst wird, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Nicht. Das will der Teufel uns so ausmalen, dass wir da kämpfen gegen Fleisch und Blut. Primär haben wir es zu tun mit den Mächten zwischen Himmel und Erde, mit diesen zerstörerischen Elementen, die uns und auch unsere Mitmenschen brauchen, damit so vieles kaputt geht. Und wir können uns brauchen lassen oder nicht. Wir können das erkennen oder nicht. Wir können uns schützen oder nicht. Jesus möchte, dass wir lernen, darüber zu stehen, in seiner Kraft. Und dass wir lernen, dass wir es wirklich nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, wenn wir in Konfliktsituationen stehen. Wenn wir so dunkle Täler durchgehen müssen. Jesus kann es zulassen, aber er möchte auch, dass wir lernen, in diesen dunklen Todesschattentälern uns auf ihn zu verlassen und uns nicht einreden zu lassen. Wir können das selber bewältigen. Ich möchte noch einen Aspekt hinzufügen. Unser Glaube wächst in den Tiefen des Lebens am stärksten. Wenn du merkst, ich bin hier mit meiner Kraft am Ende, wenn du eigentlich nur noch innerlich rufen kannst, Herr, hilf! Und wenn du dann merkst, wie er dir hilft, wird das dir neue Kraft geben. Er wird dich auch durch solche Zeiten tragen und das ist großartig. Das baut dich auf, das gibt dir Zuversicht, obwohl sich deine Situation vielleicht noch nicht verändert hat. Mir hilft an dieser Stelle der Satz des Apostel Paulus, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. 1. Korinther 10, 13. Und ich möchte noch was sagen. Manchmal denken wir, wir hätten eine ausweglose Situation. Wir seien in einer riesigen Not und wir sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Aber er lässt uns nicht über unsere Kraft in diese Nöte hineinkommen. Gott ist treu, der wird euch nicht versuchen. Über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Hier werden wir in ein Spannungsfeld hineingestellt. Nicht jeder, für den wir beten, wird geheilt. Nicht jeder, der durch tiefes Leid geht, kann hinterher davon erzählen, dass Gott sein Leid gewendet hat. Ich bin aber zutiefst davon überzeugt, dass wir in unserem finsteren Tal fest damit rechnen dürfen, dass Gott sein Leid von uns nehmen will. Und dass er da ist. Denn du bist bei mir, heißt es. Wir dürfen darauf vertrauen, Gott ist gegenwärtig, gerade auch in den schwierigen Situationen unseres Lebens. Er ist gegenwärtig. Und diese Perspektive kann einen riesigen Unterschied ausmachen. Ich habe von einer Frau gelesen, die einen Rückenmarksinfarkt erlitten hat. Von einem Moment auf den anderen ist man dann ohne äußere Einwirkung querschnittgelähmt. Diese Frau konnte im Prinzip nur noch den Kopf heben und sehen und sprechen. Alles andere ging nicht mehr. Was mich dabei aber beeindruckt hat, sie hat in dieser Situation Gott sehr gegenwärtig erlebt. Wer sie im Pflegeheim besucht hat und für sie beten wollte, ging beschwingt nach Hause. Sie war ein Zeugnis des Glaubens für alle, die sie kannten. Die Gegenwart Gottes war für sie ein Anker für ihre Seele. Sie half ihr durch ihr finsteres Tal. Und Gott ist der vierte Mann im Feuerofen. Er geht durch unsere Leiden. Und ich glaube, es gibt Situationen, wo es nicht mehr weitergeht. Es gibt Situationen, wo wir einfach nicht mehr können. Aber es gibt dieses übernatürliche Leben, wo wir Übernatürliches erleben, wo Gott uns so gewaltig berührt, eine so gewaltige Salbung gibt, so eine gewaltige Liebesexplosion in uns hineinkommt, dass wir wirklich übernatürlich handeln werden. Und mit dem müssen wir rechnen, mit diesem Übernatürlichen. Wir sehen so viel Natürliches um uns herum, auch im christlichen Bereich. So viel Natürliches, es gibt aber ein Übernatürliches. Und mit diesem Übernatürlichen dürfen wir rechnen. Und dieses kommt dann zum Tragen, wenn es menschlich gesehen kein Weitergehen mehr gibt. Wenn es menschlich gesehen am Ende ist, dann kommt dieses Übernatürliche. Manchmal sagt Gott dann auch uns persönlich Dinge, die wir ändern müssen. Und dann müssen wir das tun. Es gibt ein Wortspiel. Wenn etwas Schlimmes in deinem Leben passiert, liegt die Wahl bei dir, wie du reagierst. Du wirst entweder bitter oder besser. Wie wäre es, wenn wir uns für Gott und für seine Gegenwart entscheiden, für das größere Ganze. Das tönt nicht so fromm, ist aber sehr wirkungsvoll. Wo schauen wir hin? Sein Stecken und sein Stab trösten uns nämlich. Und immer wieder haben wir es nötig, getröstet zu werden. Der Stecken ist eigentlich eher eine Art Keule. Ein Hirte nutzt ihn als Waffe. Er kann sie schleudern, diese Keule, auch auf größere Entfernungen. Und damit hält er Schaden von der Herde fern. Die Schafe können sich entspannen, weil sie wissen, unser Hirte kümmert sich um uns. Die natürliche Reaktion von Schafen, wenn wilde Tiere angreifen, wäre, dass sie Hals über Kopf wegrennen und sich dabei häufig auch noch verletzten. Aber wenn der Hirte gegenwärtig ist, bringt er Ruhe in die ganze Herde. Mit dem Stecken der Keule kann der Hirte aber auch einen Schubs geben, dem Schaf, um deutlich zu machen, da geht es nicht lang. Er dient auch durchaus als erzieherisches Mittel. Ganz anders ist der Hirtenstab. Er ist lang und meist an der Spitze gebogen. Mit diesem Stab werden die Schafe sanft geleitet. Mit dem Stab ist der Hirte in Kontakt mit seinen Schafen. Er ist die verlängerte Hand des Hirten. Wenn ein Schaf gebärt, wird durch diesen Stab das Lamm aufgerichtet und zur Mutter gebracht, damit sie es nicht verstößt, weil es nach den Hemden des Hirten riecht. Mit dem Hirtenstab werden die Schafe gezählt. Auf den Stab kann sich der Hirte auch stützen. Im bergigen Gelände hilft ihm der Stab und verleiht Stabilität, gerade auch wenn es bergab geht. Und uns geht es doch im Grunde genommen nicht anders. Wir brauchen den Trost durch die Gegenwart des Hirten, der uns schützt und mit uns in Kontakt ist und bleibt. Sein Stab ist eine Art Maßstab. Das Wort, das er zu uns spricht und das uns aufbaut und Kraft verleiht. Das Wort Gottes stellt uns wieder auf die Füße, wenn wir strauchen. Es gibt uns Perspektive, wenn wir es verloren haben. Ist mir bewusst, dass mein Hirte mich auch durch alle Todestäler führt? Dort, wo der Schatten des Todes regiert. Dort, wo ich wenig oder kein Licht mehr sehe. Mein Hirte ist auch da bei mir. Ist mir bewusst, dass sein Stecken und Stab mich leitet und führt, ermahnt und tröstet. Seine Liebe begleitet mich pausenlos. Was mache ich mit dieser Liebe? Sie ist in mein Herz ausgegossen. Ich sollte sie weitergeben. Ich darf Menschen begleiten, wenn sie Todestäler durchstreiten müssen. Ich darf Menschen in Liebe ermahnen und trösten, wie mein guter Hirte dies bei mir tut. Wir sind wiederum wie am letzten Sonntag bei unserem Hauptthema dieser Predigtserie angelangt. Liebe empfangen, Liebe weitergeben. Wenn ich dieses Thema nenne, sind auch die Honigtöpfe in unmittelbarer Nähe. Denn wir haben letzten Sonntag gelernt und gesehen, wir dürfen lebendige Honigtöpfe sein, wo Menschen kommen und bei uns Liebe abholen. Honig zieht an. Warum der Vergleich von Gottes Liebe und Honig? Beides ist süß, beides ist sehr gesund, beides stärkt und erquickt. Beides sollte echt und unverfälscht sein. Beides haben unsere Mitmenschen sehr gerne und kommen unter Umständen von fern und nah, um dieses Gut abzuholen. Bin ich so ein lebendiger Honigtopf? Als Erinnerung, dieser Honigkessel da stellt unsere Gemeinde dar. Das ist ein Honigkessel, scheinbar circa 100 Jahre alt. Da drinnen hat man einfach Honig transportiert, also ohne Gläser, einfach so in diesem Kessel. Schweizer Bienenhonig heißt noch drauf. Und unsere Gemeinde oder Kirche ist dieser Kessel. Und unsere Gemeinde wird vom guten Hirten geweidet und versorgt. Diese kleinen Honigtöpfe hier können wir selber sein, aber es können auch unsere Gruppen sein, die Sonntagsschule, die Bibelstunde, die Hauskreise, Quartiertreff und so weiter. All das können diese Honigtöpfe sein. Und wir alle dürfen füreinander da sein und die Liebe, welche wir vom guten Hirten empfangen haben, weitergeben. Wir dürfen aber auch für alle unseren Mitmenschen da sein, welche wir außerhalb unserer Kirchenmauern kennen und treffen. Hier sehen wir wiederum unsere drei Honigtöpfe. Da drüben sind die. Es sind diese Honigtöpfe. Wir haben sie auch mal für eine andere Predigtserie gebraucht. Und jetzt sind sie Honigtöpfe. Ja. Und diese Honigtöpfe, die stehen da drüben auf dem Tisch. Und in diese Honigtöpfe können wir jetzt Zettel hineintun, nicht leere, kann man auch, wenn man möchte, aber es wäre der Sinn, dass man da aufschreibt. Es hat auch Zettel und Kugelschreiber, dass man aufschreibt, was man einem oder mehreren Menschen an Liebe weitergeben will. Und dann ist das in diesen Honigtöpfen. Und am Schluss dieser Predigtserie wird dann etwas passieren mit diesen Honigtöpfen. Aber eines kann ich euch versprechen, es wird nichts, was da reingelegt wird, gelesen, außer vom guten Hirten, aber von keinem Menschen. Es wird in diese Töpfe reingelegt. Also, wenn ich zum Beispiel den Eindruck habe, ich sollte dem Menschen, den ich am meisten hasse oder mit dem ich am meisten Probleme habe, dem Menschen etwas wirklich Gutes weitergeben und mich leiten lassen, was das ist, was ich ihm weitergeben soll, dann kann ich das, was ich weitergeben möchte, da in diesen Topf hineinlegen. Und wir wollen beten auch, dass wir diese Kraft haben, das, was wir da aufschreiben, dann auch zu tun. Denn wir wollen lebendige Honigtöpfe sein. Und das können wir sein in unseren Familien, in unserem Geschäft, wo wir sind, in unserer Gemeinde, wo wir sind, können wir lebendige Honigtöpfe sein, wo Menschen kommen, weil das so süß ist, was wir da zu bieten haben. So rein, weil es sie erquickt und gesund macht. Und von jetzt an darf man einfach kommen und da aufschreiben und es dann in diese Honigtöpfe tun. Nochmals, was wir unseren Mitmenschen wirklich an Liebe weitergeben wollen. Liebe weitergeben könnte auch sein, dass man sachlich vielleicht etwas sagt, was man vorher wutend brand sagte, was sich ändern müsste und so weiter. Der Heilige Geist wird leiten und er wird die Liebe ausgießen in unsere Herzen, weil sie schon ausgegossen ist, wird sie sich vermehren, wird sie stärker und es wird zu einer Explosion kommen, der Liebe. In unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen, dort wo wir sind, wir glauben das, dass das explodieren wird und wir wirkliche, wirkliche Honigtöpfe sein können, wo Liebe weitergegeben wird. Ja, Jesus, danke, dass du berührst jetzt, dass du befreist und heilst, dass du rettest. Und dass du Gnade gibst, dass heute Menschen ganz stark berührt werden. Ganz stark berührt werden. Es war im Fall dieser Propeller nicht der Heilige Geist, das so geknackt hat. Und ich glaube, Jesus, dass du da bist und ja, wir nicht so Manipulationen brauchen, sondern dass du echt da bist und dass deine Liebe stark wird, dass du uns auch zeigst, was wir aufschreiben sollen, ob wir aufschreiben sollen oder nicht, wem wir Liebe weitergeben sollen, eigentlich allen Menschen, aber vielleicht besonders gewissen Menschen und dass wir das dann mit deiner Hilfe und Kraft tun können, weil du uns taufst mit dieser Liebe.